Ich will also anregen zu Überlegungen in Sachen Erinnerungsdiskurse und geschichtspolitische Verwertungen dieser sogenannten Urkatastrophe 1914. Urkatastrophe legt ja die Interpretation nahe, da hat die Natur aber böse zugeschlagen. Insofern dieser ja sehr gängige Begriff kommt mir schon sehr fragwürdig vor. Ich will dazu kein ausgefeiltes Referat halten, lege 10 Punkte vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, und spitze sie zum Teil dann auch ein bisschen zu, damit wir angeregt werden zum Weiterdenken, Weiterdiskutieren. Kurz zu dem, was Erinnerungspolitik ist, methodisch. Gefragt wird, was aus der Geschichte wird jeweils herausgestellt und, was genauso wichtig ist, was nicht. Was wird systematisch in Vergessenheit gehalten oder gebracht? Welche aktuellen politischen, gesellschaftlichen Interessen werden dabei jeweils wirksam und welche Wirkungen hat das auf Geschichtsbilder und auch auf gegenwärtige Politikmuster? Was wird da erzeugt durch den Rückblick auf die Geschichte, auf gegenwärtiges politisches Verhalten? Ganz kurz vorweg auch noch, der Erste Weltkrieg in seinen nachhaltigen weltgeschichtlichen Folgen. Ich denke, da muss man einen Gesamtblick möglichst versuchen, weil da im Geschichtsverlauf sehr vieles, meines Erachtens fast alles Wesentliche, was danach kam, durch den Ersten Weltkrieg in gewisser Weise geprägt, vorwegbestimmt worden ist. Ich bringe das nur kurz in Erinnerung, geopolitisch Zerfall des Osmanischen Reiches, des Reiches der Habsburger Monarchie auch, die gewaltförmigen Konflikte um das Terrain im Nahen Osten und in Nordafrika und auf dem Balkan, die ja vorher da waren, die nicht plötzlich mit 1914 dann aufgetreten waren, die bekommen dadurch ganz neue Bedingungen. Dann die USA rücken im globalen Machtspiel weitgehend an die Stelle des bis dahin vorherrschenden britischen Empire. Die Ränder des bisherigen zarischen Reiches 1914, 1918 werden zu dauerhaften Konfliktzonen, was wir ja gerade aktuell erleben. Und wenn man an Folgen in den Formaten militärischer Macht und Staatspolitik denkt, die Rüstungstechnologie erlebt einen enormen Aufschwung, nicht nur durch Forschung, die sich dann schon einbindet in das, was im Ersten Weltkrieg kriegerisch geschieht, sondern auch durch die Anwendung des Kriegsmaterials im Ersten Weltkrieg kommt sozusagen ein neuer Schub da hinein, auch neue Innovationen für die Kriegstechnologie. Die Tötungsmaschinerie wird enorm modernisiert, wenn man es so nennen will, durch den Ersten Weltkrieg. Und wenn man die Folgen im Spektrum politischer Kräfte und Ideologien nimmt, Faschismus, der deutsche Faschismus als Nationalsozialismus, die Massenbewegung, die sich damit verbindet, ist überhaupt nicht denkbar, meines Erachtens, ohne das Vorereignis Erster Weltkrieg und ohne all das, was er mit sich gebracht hat. Hitler ist nicht denkbar in seiner politischen Figur ohne den Ersten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg ist auch nicht denkbar ohne den Ersten, nicht nur wegen der Nummerierung, sondern weil in dem geschichtlichen Verlauf die Bedingungen gelegt worden sind, aus denen dann heraus der Zweite Weltkrieg entsteht. Und nicht zu vergessen, die langfristig wirksame Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung ist ein Resultat des Ersten Weltkriegs, auch der Stellungnahmen innerhalb der Arbeiterbewegung zu diesem Geschehen nach 1914. Die Dominanz des Bolschewismus in der Russischen Revolution ist nicht denkbar ohne den Ersten Weltkrieg. Und die Ausrichtung der Kommunistischen Internationale nach 1917, nach der gelungenen Revolution in Russland, ist auch wiederum nicht denkbar ohne das, was kriegerisch vorweg geschehen war. Und wenn man überlegt, was im Hinblick auf Weltbilder, auch Selbstbilder, Verhaltensweisen, Formen des Auftritts bei Massen von Menschen dann nach 1918 sich entwickelt hat, ist auch alles das nicht denkbar ohne die im Ersten Weltkrieg sozusagen praktizierten militärischen Formen von Politik, die dann ja Millionen von Menschen dort, wenn man so nennen will, gelernt hatten. Und aktuell, noch heute, ist jedenfalls meine Einschätzung, haben wir es sehr weitgehend bei den herrschenden Politikmustern zu tun, mit Denkweisen, mit Verhaltensweisen, die sehr stark anschließen an das, was sich mit 1914 und dann mit dem, was zwischen 1914 und 1918 sich dann entwickelte, verbinden. Die Diskurse und Diskursverläufe zum Ersten Weltkrieg will ich jetzt kurz unter kritischer Sicht darstellen im Hinblick, ja, sagen wir mal, auf den Rückwärtsgang. Ich fange also mit aktuellen Diskursen an. Erstmal die gegenwärtige Lage zum Thema diskurspolitisch in der Bundesrepublik. Die Frage, was ist da gegenwärtig prägend, mehrheitlich prägend im Hinblick auf dieses Thema in der deutschen Gesellschaft. Da ist als erster Punkt ja zu nennen, ich will das nicht sehr ausweiten, darüber ist ja viel geschrieben, diskutiert worden, der doch rasante Erfolg dieses Buches von Christopher Clark, also Die Schlafwandler. Der Erfolg ist erstaunlich, weil das Buch selbst ja zu weiten Teilen eigentlich nicht dazu geeignet ist, es propagandistisch oder politikbildhaft zu verwenden. Es ist ja durchaus versiert geschrieben, mit Einseitigkeiten will ich mich gar nicht darauf einlassen. Erstaunlich und wichtig halte ich die Rezeption in den Leitmedien bei uns und dann anschließend der Erfolg im Buchmarkt, der ja sehr bemerkenswert ist bei einem solchen Buch. Ob dann dieses Buch von der Mehrheit der Käufer wirklich gelesen worden ist, ist eine ganz andere Frage. Es kommt sozusagen auf den ja direkten Effekt an im Hinblick auf die Vorstellung, die man dann heute gewinnt über das, was der Erste Weltkrieg war oder wie man in ihn hinein, wie man so schön sagt, geschlittert ist. Nur um da mal eine typische Stelle zu zitieren, in der Frankfurter Allgemeinen war in einer Besprechung des Erfolges des Clark-Buches zu lesen, jetzt zitiere ich das, Christopher Clark hat den deutschen Buchmarkt gestürmt, wie Weiland Ernst Jünger die feindlichen Schützengräben. Ich halte das für einen sehr aufschlussreichen Satz, weil darin ja schon also auch ein bestimmter Ton liegt des Umgangs mit Geschichte in dieser Lobpreisung des Buches von Christopher Clark. Und in vielen Rezensionen, so von der Frankfurter Allgemeinen über die Süddeutsche bis zur Welt, war zu lesen, jetzt dem Sinne nach, es sei mit diesem Buch eine bahnbrechende Erkenntnis in das deutsche öffentliche Bewusstsein gebracht worden. Muss man überlegen, was wird da an Bahn gebrochen? Die Botschaft ist ja sehr eindeutig im Titel vermittelt. Die Botschaft heißt dann, alle damals beteiligten Hauptmächte sind mehr oder weniger bewusstlos in den Krieg hineingetaumelt, wie man vorher schon oft hörte, hineingeschlittert. Und das Deutsche Reich, das damalige, trug insofern keine Schuld, denn wer schlafwandelt, ist auch nicht schuldig. Und insofern war das natürlich eine eindeutige Gegenposition, obwohl im Inhalt des Buches dann der Verfasser das manchmal wieder etwas zurücknimmt gegenüber der Deutung von Fritz Fischer, die damals ja sehr viel Wirkung erzeugt hat, auch eine bestimmte Veränderung unseres Bildes vom Ersten Weltkrieg herbeigebracht hat, dass damals es gegangen sei um einen Griff des Deutschen Reiches nach der Weltmacht, was übrigens auch noch nicht heißt, auch so steht es gar nicht bei Fischer, dass damit eine Alleinverantwortung des damaligen Deutschen Reiches festgestellt werden solle. Aber das, was sich jetzt mit dem Clark-Buch oder dessen Rezeption verbindet, ist also das erleichterte Gefühl, endlich ist das damalige Deutsche Reich freigesprochen von dieser schwerwiegenden Schuld, wenigstens für den Ersten Weltkrieg, der Zweite ist eine andere Sache, sind wir als sozusagen historisch vorbereitete Deutsche auch heute aktuell in unserem Bewusstsein entlastet. Wenn man überlegt, weshalb ist dieses Gefühl oder dessen Verbreitung heute so wichtig, liegt, glaube ich, die Antwort nahe. Die Bundesrepublik, Sie wissen das ja alle, soll in Zukunft mehr und intensiver und auch freudiger mittun bei Waffengängen international. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg ein, ich verkürze es mal etwas, besseres Gewissen als sozusagen geschichtlich fundierte Nation bekommt. Es kommt ein zweiter Effekt, meines Erachtens erwünschter, hinzu. Wenn man sagt, die damaligen, zunächst mal europäischen Hauptmächte sind insgesamt ohne Bewusstsein in diesen Krieg, den Ersten Weltkrieg, hineingeschlittert und jetzt praktizieren wir so etwas wie europäische Versöhnung. Wir alle müssen uns damit abfinden, so ist es damals leider gelaufen und nun sind aber die Folgen weggeräumt. Dann liegt darin natürlich auch ein bestimmter, ich sag mal, europapolitischer Effekt, jetzt im Blick auf Geschichte, aber auch im Blick auf Gegenwart, nämlich die jetzt hier europäische Gemeinschaft, wenn man sie so nennen will, hat ja auch zunehmend Ambitionen als Militärbündnis. Und eine solche Ambition kann man, glaube ich, besseren Sinnes vertreten, wenn man das Gefühl hat, naja, der Erste Weltkrieg als die sogenannte Urkatastrophe, da waren wir alle diese Nationen beteiligt, aber letzten Endes wussten wir oder die damaligen Politiker eben nicht, was wir getan haben. Das ist sehr bemerkenswert. Sehr bemerkenswert finde ich auch, welche Fragen an die Geschichte des Ersten Weltkrieges dieses nun so beliebte oder im umgesetzten Erfolg dann effektive Buch von Christopher Clark, welche Fragen es nicht stellt, welche Fragen es nur am Rande streift, nämlich Gegenstand dieses Buches, dieses Bestsellers zum Ersten Weltkrieg bei uns gegenwärtig, ist eben nicht, wie kam es zur Kriegsfähigkeit damals der beteiligten Nationen und speziell eben auch des Deutschen Reiches? Wie kam es auch zur Kriegswilligkeit bei den damaligen politischen Eliten und bei einem Teil ihres Publikums, bei der Bevölkerung? Und nicht behandelt ist die Frage, welche gesellschaftlichen Interessen wirkten denn antreibend zur kriegerischen Politik? Die gegenwärtige Auseinandersetzung mit dem Jahr 1914 konzentriert sich meines Erachtens viel zu sehr auf die unmittelbare Zeit der Auslösung des Krieges. Wichtiger meines Erachtens ist, sich anzusehen, was lag denn davor, was hat in eine Situation geführt, in der dann ein solcher Krieg ausgelöst oder auch nicht ausgelöst werden konnte. Insofern ist es natürlich richtig, sich damit zu beschäftigen, wie ist es konkret in diesen paar Wochen dazu gekommen. Aber diese paar Wochen schließen ja an eine Zeit, an eine gesellschaftliche Entwicklung, die da sein musste, damit überhaupt ein Krieg ausgelöst werden konnte. Also die Auslösung des Ersten Weltkrieges, den Blick darauf zu verengen, halte ich für hochproblematisch. Und auch in der aktuellen Umsetzung dieses Gedankenganges für außerordentlich fragwürdig. Zweiter Punkt, Kennzeichen des gegenwärtigen Erinnerungsbetriebs. Es wird, so ist jedenfalls mein Eindruck und ich habe mir da Mühe gegeben, mir eine Übersicht zu verschaffen, es wird ziemlich selten nur die Brutalität schon dieses Ersten Weltkrieges wirklich offengelegt. Also es wird kaum offengelegt in der Fülle von Literatur, Veranstaltungen, Ausstellungen und so weiter zu diesem Thema, der, ja, ich sag mal, reale Charakter, real für die Menschen, die dort betroffen waren, der reale Charakter dieses Menschenschlachthauses. Stattdessen war und ist in diesem Jubiläumsjahr sozusagen weit verbreitet eine Musealisierung des Ersten Weltkrieges, dieses historischen Geschehens mit zum Teil skurrilen Ausformungen. Ich nenne nur mal eine. Die Stiftung Preußischer Staatsbesitz in Berlin hat eine Ausstellung gemacht, ich weiß nicht, ob sie noch läuft, über das Thema, jetzt bezogen auf den Ersten Weltkrieg, Krieg und Mode. Und die Ausstellung wurde offiziell vom Veranstalter folgendermaßen angepriesen, mit folgendem Kernsatz, ich zitiere den: Die Zeit des Ersten Weltkrieges diente für die Mode der Moderne als Katalysator. Ohne diese Jahre wäre die Befreiung der Frau vom Korsett und vom langen Rock nicht möglich gewesen. Da sieht man, dass auch so ein Krieg sozusagen sein Gutes hat, seine progressiven Effekte. Weil wir im Wuppertal sind, ein Freund hier in Wuppertal hat mir neulich eine Ausgabe der hiesigen Tageszeitung zugeschickt, da stand ohne jede Bedenklichkeit, ohne jede Kritik, ein Bericht darin über einen wissenschaftlichen Vortrag an der hiesigen Volkshochschule, überschrieben, der Artikel, der Bericht, und das war auch offenbar der Tenor des Vortrages, auch Kriege haben ihr Gutes. Und das ist eine Deutung, die mehr und mehr auch sozusagen wissenschaftlich, quasi wissenschaftlich unterfüttert wird durch alle möglichen historisch-anthropologischen Untersuchungen und so weiter. Das liegt im Trend zu sagen, naja, Kriege sind unangenehm, aber sie haben eben auch im Verlauf der Geschichte dann ihre positiven Wirkungen. Und wenn das so ist, dann gibt es ja aktuell keinen Grund, sich zu empören, wenn in Situationen von Konflikten und Krisen kriegerische Methoden und Mittel eingesetzt werden. Allerdings, was die Bundesrepublik angeht, natürlich immer mit dem Vorbehalt, naja, also Kriege sind offenbar natürlich und die haben ihr Gutes, aber bitte nicht direkt hier vor unserer Haustür, das gehört dann sozusagen dazu. Dritter Punkt, ein Kennzeichen des gegenwärtigen tonangebenden Erinnerungsdiskurses scheint mir, die sogenannte Urkatastrophe 1914 wird ganz überwiegend dargestellt als ein plötzliches Ereignis, als unerwartet, so als hätte sie keine gewaltförmige Vorgeschichte und auch so, als hätte es keine warnenden Voraussagen über die extremen Eigenschaften eines solchen kommenden modernen Krieges gegeben. Und das ist schlicht und einfach falsch. Wir haben in der Situation vor 1914, erstens einmal, ja eine Fülle von kriegerischen Konflikten, die schon hinführen zu dem Großkonflikt, der dann 1914 beginnt, zuletzt die kriegerischen Ereignisse auf dem Balkan vor 1914. Wir haben eine Fülle von Literatur, die offen darlegt, was man von einem solchen Krieg erwartet, aus den unterschiedlichsten Interessenlagen heraus. Und wir haben eben auch Warnungen vor dem, was ein solcher Krieg dann für die Menschen bedeuten würde. Also von daher, glaube ich, muss man erstmal festhalten und das sehr eindeutig dem entgegenstellen, was da als Fehldeutung gegenwärtig auch vielfach im Schwange ist. Nehmen wir einen Satz von Rosa Luxemburg aus dieser Juniorsbroschüre 1916. Da hat sie geschrieben, jetzt zitiert, die Vorgänge und Triebkräfte, die zum 4. August 1914 führten, waren keine Geheimnisse. Der Weltkrieg wurde seit Jahrzehnten vorbereitet, in breitester Öffentlichkeit, im helllichten Tage, Schritt für Schritt und Stunde um Stunde. Und das, meine ich, trifft eindeutig den historischen Sachverhalt in den Jahren und in den Jahrzehnten vor 1914. Weil wir in Wuppertal sind, bringe ich auch in Erinnerung, das ist vielleicht ja zum Teil bekannt, die, wenn man es so nennen will, Voraussage von Friedrich Engels 1887, was denn ein solcher großer Krieg bedeuten würde. Ich zitiere das mal. Engels schreibt damals, und endlich ist kein anderer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg. Und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. Dann beschreibt er es näher, 8 bis 10 Millionen werden sich von Soldaten werden sich untereinander abwürgen, schreibt er, dabei ganz Europa verheeren und so weiter. Die Verwüstung des 30-jährigen Krieges seien damit verglichen noch gering gewesen, und schreibt dann weiter, hervorgehen daraus wird die rettungslose Verwirrung in Handel, Industrie und Kredit, endend im allgemeinen Bankrott, Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer traditionellen Staatsweisheit derart, dass die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sich findet, der sie aufhebt. Auch wird hervorgehen die absolute Unmöglichkeit vorherzusehen, wie das alles enden und wer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird. Nur ein Resultat, absolut sicher, meint er damals, die allgemeine Erschöpfung und die Herstellung der Bedingungen des schließlichen Siegs der Arbeiterklasse. Was den ersten Teil dieser Prognose angeht, meine ich, war das sehr hellsichtig. Der zweite Teil der Prognose hat sich historisch im weiteren Verlauf nicht bestätigt. Vorauswarnende literarische Schilderungen des Empirischen an einem solchen Krieg, wenn er denn kommen werde, gab es vor 1914 auch in großem Umfange im Hinblick auf die Verbreitung. Ich nenne nur eins, was in der gegenwärtigen Rezeption fast völlig vergessen war. Ein kleiner Verlag in Bremen hat dann glücklicherweise jetzt vor ein paar Wochen nochmal eine Neuauflage herausgebracht, aber das war auch so ausgeklammert, weggedrängt, obwohl es historisch ein wichtiges Buch war. Der Reformpädagoge Wilhelm Lamsus, der 1912 das Buch veröffentlicht hat, Das Menschenschlachthaus, wo in literarischer, romanhafter Form geschildert wird, wie denn das Kriegsgeschehen ganz konkret in einem solchen kommenden Ablauf aussehen werde. Das hat damals das Buch in dem Deutschen Reich im Buchmarkt eine Auflage von über 100.000 gewonnen. Also es ist nicht so gewesen, als hätte es keine Möglichkeit gegeben, sich über die Empirie, die kommende Empirie eines solchen Krieges zu informieren. Aber seltsamerweise in der Fülle der Literatur, die jetzt in den letzten Monaten hier uns fast überschwemmt hat zum Thema Erster Weltkrieg, war dieses Buch jedenfalls von den größeren Verlagen durchaus nicht vorgesehen. Auch das, glaube ich, wird seine Gründe haben. Viertes Kennzeichen der aktuellen Diskurslage: systematisch verdrängt und in Vergessenheit gebracht werden die kriegsgegnerischen Bewegungen vor 1914. Jedenfalls, wenn man sich ansieht, in welchem Umfange werden welche Eigenschaften der Situation vor 1914 geschildert. In systematisch Vergessenheit gebracht werden auch, was ja bei diesem Zusammenhang dann wichtig ist, die kriegsgegnerischen Bewegungen direkt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also als sozusagen historische Erfahrung, die gemacht wurde, und wie hat sich daraus so etwas wie Antimilitarismus oder Kriegsgegnerschaft entwickelt. Auch da findet man Indiz dafür in dem gegenwärtigen Buchmarkt, in dieser, wie gesagt, Fülle von Literatur zum Ersten Weltkrieg ist nicht wieder aufgelegt worden. Ein meines Erachtens außerordentlich wichtiges Buch der Jahre nach 1918, nämlich das Buch Krieg, dem Kriege von Ernst Friedrich, von dem Antimilitaristen, der damals erhebliche Wirkung mit dem Buch erzielt hat, gerade auch bei jungen Menschen. Leider dann am Ende, als es auf 1933 zuging, ohne Erfolg. Das ist merkwürdigerweise nicht wieder aufgelegt worden, obwohl man so das Gefühl hatte, viele Verlage haben gesucht, wo ist denn noch irgendein Titel zum Thema Ersten Weltkrieg, den wir so in den Buchmarkt bringen können. Eine Randbemerkung, die gegenwärtige Linke betreffend. Ich meine, ich habe so den Eindruck, dass die derzeitige Linke oft auch ihrerseits vergisst, was es an entschiedener historischer Kritik des Militarismus gab, nicht nur aus dem Raum der Arbeiterbewegung, und Kritik gab auch aus dem sogenannten bürgerlichen Lager in der Zeit vor 1914 und auch aus einem politischen Milieu, das nicht einfach identisch war mit Sozialdemokratie und freien Gewerkschaften, also dem, was man normalerweise so im Blick nimmt, wenn man fragt, was war denn in Deutschland damals die Arbeiterbewegung. Ich nenne nur mal, um darauf hinzudeuten, einen meines Erachtens außerordentlich wichtigen Kritiker des Militarismus, in dessen speziell preußisch-deutscher Form Friedrich Wilhelm Förster in gewisser Weise eher ein konservativer Mensch, Pädagoge, Denker, Wissenschaftler, hat auf sehr eindringliche, sehr intensive Weise diese Kritik des preußisch-deutschen Militarismus geleistet, auch schon vor 1914, dann während des Ersten Weltkrieges, musste ausweichen in die Schweiz. Oder um andere Namen zu nennen, das, was sich verband nach 1918 mit der vernünftigen Verarbeitung der Erfahrungen im Ersten Weltkrieg als Antimilitarismus und publizistisch vertreten wurde, etwa von Fritz Küster, seinem Verlag in der Wochenzeitung Das andere Deutschland, auch das ist irgendwie an den Rand geraten. In der gegenwärtigen Linken ist das zum Teil gar nicht mehr in Erinnerung oder wird nicht beachtet, obwohl dort weitgehend sehr viel intensiver die spezifischen Verhältnisse im Deutschen Reich vor 1914 charakterisiert wurden, kritisch behandelt wurden, als in manchen Schriften der immer noch angesehenen marxistischen Theoretiker. Fünfter Punkt, ein fragwürdiges Kennzeichen des gegenwärtigen Diskurses in der entschiedenen Linken, die ja eine minoritäre politische Kultur ist, scheint mir, anders als bei Christopher Clark wird da gegenwärtig zwar der imperialistische Charakter der Machtpolitik vor und im Ersten Weltkrieg dargestellt, völlig zu Recht. Man wird dem, was da historisch sich entwickelt hat, nicht gerecht werden können in der Analyse, wenn man nicht eben fragt nach den strukturierten gesellschaftlichen Interessen, ihren Auswirkungen, nach den Interessenten dieser Kriegspolitik. Und in dem Zusammenhang selbstverständlich richtigerweise auch darauf hingewiesen, dass auch damalige Staaten wie Großbritannien oder Frankreich, Russland, das zarische Russland und dann allmählich dazukommt die USA, ihre imperialistischen Interessen hatten, das hatten sie in der Tat. Aber die explosive Spezifik der gesellschaftlichen Interessen, der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse im damaligen Deutschen Reich und auch spezifischer politischer Verhaltensmuster, Verhaltensformen im damaligen preußisch-deutschen Reich, das kommt meines Erachtens in der, ich nenne es mal weiter so, im entschiedenen Teil der gegenwärtigen Linken nicht hinreichend zur Kenntnis oder wird nicht hinreichend herausgestellt. Ich will mit diesem kritischen Hinweis jetzt nicht antideutschen Gefühlen nachgehen, also bei dem, was da analysiert werden muss im Hinblick auf die deutsche Gesellschaftsgeschichte vor 1914, die dann in den Krieg hineintreibt und zwar sehr viel eindeutiger, als das bei anderen damaligen imperialistischen Mächten der Fall war. Das ist natürlich nicht genetisch bedingt gewesen durch irgendwelche Eigenschaften der Deutschen, sondern es ist historisch, materialistisch durchaus zu erklären. Zu erklären auch in der ideologischen Energie, die damals damit verbunden war. Aber das setzt voraus, dass man sich intensiv damit beschäftigt und das Studieren dieser Vorbedingungen, der spezifisch deutschen Vorbedingungen, kommt meines Erachtens zum Teil doch etwas zu kurz. Dabei mag eine Rolle spielen, dass es wiederum aus meiner Sicht in der Theoriegeschichte und in der Ideologiegeschichte der deutschen Linken eine sehr fragwürdige Linie gibt, nämlich die man auch bei den Klassikern schon finden kann, obwohl da nicht richtig ausgeführt, nicht durchüberlegt, nämlich, dass Kriege zwar abgelehnt wurden, auch in der Literatur der Arbeiterbewegung vor 1914, dass Kriege abgelehnt wurden, aber zugleich immer die Erwartung damit verbunden war. Dennoch seien sie, wie es dann auch hieß, Lokomotiven im historischen Geschehen. Das heißt, sie würden, so übel sie an sich seien, dennoch historischen Fortschritt langfristig zustande bringen durch die Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse, durch die Krisenhaftigkeit der Gesellschaft, die durch Kriege entsteht. Das, was ja irgendwie auch in diesem zitierten Text von Friedrich Engels mitklingt. Ich halte das für eine außerordentlich fragwürdige gedankliche Traditionslinie und meine, damit müsste man sich dann doch intensiver kritisch auseinandersetzen. Sechstens, ein absurdes Kennzeichen der gegenwärtigen spezifischen, also hausgemachten Diskurse der Sozialdemokratie, der heutigen Sozialdemokratie zum Thema Erster Weltkrieg, muss man glaube ich auch nennen. Es wird, so war das auch in den offiziellen Verlautbarungen der Sozialdemokratischen Partei jetzt ja überall zu lesen, die damalige Sozialdemokratie dargestellt als Friedenspartei. Das halte ich für eine regelrechte Verfälschung von Geschichte. Es war schon so, dass der Protest gegen Kriegsvorbereitung in den Jahren von 1914 sehr stark von der damals sozialdemokratisch dominierten Arbeiterbewegung in Deutschland getragen wurde. Allerdings, als 1914 dann die Mehrheit und auch die Führung der SPD dem Krieg Kredit gab, kam das nicht so als plötzliche Veränderung von Bewusstsein. Es kam auch nicht, halte ich für, führt gar nicht weiter, als Verrat einer Führung. Das ist viel zu kurz gegriffen. Und es ist auch falsch, das zu erklären, das damalige Einschwenken der SPD in die Kriegskreditpolitik und dann überhaupt in die Politik des Burgfriedens, das zu erklären, da hätte eben die Parteileitung und hätten die Funktionäre der Partei nachgeben müssen, der allgemeinen nationalen Gefühlswelle auch in der Arbeiterbevölkerung, da sei sozusagen gar nichts anderes übrig geblieben, als dann also Kriegskredite zu bewilligen und den Burgfrieden zu machen. Auch das ist historisch nicht haltbar. Diese allgemeine nationale Gefühlswelle für den Krieg 1914 in den Tagen des Kriegsbeginns hat es so überhaupt nicht gegeben. Da muss man genau hinsehen, wo gab es diese Begeisterung für den Krieg, wo gab es sie nicht, wo gab es Vorbehalte, Zurückhaltung oder auch schon sehr deutlich gab es Befürchtungen, dass dieser Krieg Unheil bringen werde, und das ist ziemlich eindeutig nach sozialen Lagen oder Klassenverhältnissen geschichtet in der Arbeiterbevölkerung mehrheitlich und auch in der kleinen Landbevölkerung hat es in der Zeit des Kriegsausbruches keine Begeisterung gegeben für den Waffengang des Deutschen Reiches. Insofern ist das absurd, aber diese Zustimmung zur Kriegspolitik des Deutschen Reiches, seiner politischen Eliten im Sommer 1914 seitens der Freien Gewerkschaften ihrer Führung und seitens der Mehrheit der Sozialdemokratie, diese Zustimmung hatte ja Vorbedingungen. Es gab Strukturen, Einstellungen, Vorstellungen, Ideen vorher, die sozusagen das möglich gemacht haben. Es gab in der Sozialdemokratie vor 1914 eben doch teilweise Übereinstimmungen mit den geopolitischen Zielen der Eliten des damaligen Deutschen Kaiserreiches. Es gab Vorstellungen, dass eine Machterweiterung des Deutschen Reiches, notfalls auch mit militärischen Mitteln, in der Weltpolitik denn doch bringen werde materielle Vorteile auch für das deutsche Proletariat. Also sozusagen militärisch gedachter Standortnationalismus. Das gab es auch in der Sozialdemokratie vor 1914, es gab es vor allen Dingen auch in den Freien Gewerkschaften vor 1914. Und wenn man sich mal ansieht, wie nach Kriegsbeginn 1914 zum Beispiel die sozialdemokratische zentrale Zeitung der Vorwärts oder zentrale Blätter der einzelnen Gewerkschaften, der freien Gewerkschaften, dann über den Krieg publiziert haben, dann findet man zumindest bis 1917 überall Lobpreisungen des kriegerischen Geschehens unter dem Gesichtspunkt, das müssen wir sozusagen erfolgreich, siegreich durchhalten, weil damit der Status der deutschen Arbeiterschaft, des deutschen Proletariats im weltpolitischen Konkurrenzkampf eindeutig verbessert und hochgezogen wird. Das ist ziemlich verdrängt, wird kaum noch zitiert, aber wenn man in die damalige Publizistik, in die Verlautbarung hineinsieht, dann sieht man das. Also insofern bringe ich das mal auf diese kurze Formel. Der Burgfrieden, die Kreditierung des Krieges 1914 durch Gewerkschaften, Sozialdemokratie, das war alles andere als ein Versehen. War auch kein sozusagen Augenblickserscheinung, sondern das hatte Vorbedingungen, Vorbereitungen, ideologische, zum Teil sogar anspruchsvoll theoretische und stimmungsmäßige in der Sozialdemokratie, in den Gewerkschaften schon vor 1914. Weshalb man daran nicht so gerne erinnert heute, liegt meines Erachtens auch auf der Hand. Das wäre ja unter den gegenwärtigen Bedingungen störend. Denn auch die mitregierende SPD will ja mehr weltpolitische Verantwortung für die Bundesrepublik und ja, mit einigen Vorbehalten, denn doch auch mit Einsatz militärischer Mittel. Siebter Punkt, entferne mich jetzt wieder von dem Betrachtungsfeld der Linken oder der SPD, die Rolle der Kirchen für die Einstimmung auf den Weltkrieg und für das Durchhalten im Ersten Weltkrieg. Auch darüber liest und hört man in der Literatur, in den Ausstellungen, in den Veranstaltungen gegenwärtig außerordentlich wenig. Es wird kaum noch darüber gesprochen, obwohl, wenn man das empirisch untersucht, sich herausstellt, dass diese Parole Gott mit uns, mit all ihren Begründungen, Begleiterscheinungen und Folgen, außerordentliche Bedeutung hatte für die Kriegsbereitschaft und auch für die Bereitschaft, im Krieg weiterzumachen in den Jahren 1914 bis 1918. Man muss mit berücksichtigen, dass die ideologische Prägekraft der christlichen Kirchen damals ja sehr viel höher war, als sie in der heutigen Gesellschaft da war. Also dass die Kirchen, bis auf ganz wenige Ausnahmen von Pfarrern, die Kriegsbegeisterung schürten regelrecht, dass sie dann auch die Meinung noch bestärkt, man müsse bis zum Endsieg durchhalten. Das wird, glaube ich, doch zu sehr an den Rand gedrängt in den gegenwärtigen Darstellungen über den Ersten Weltkrieg. Auch da liegt der aktuelle Sinn dieses Ausklammerns oder wenig Berücksichtigens nahe. Solche, wenn man allzu sehr sich mit diesem historischen Thema auseinandersetzt, könnte das ja störend wirken für den aktuellen Einsatz zum Beispiel von Militärseelsorgern im afghanischen oder in anderen Kriegsgebieten der Welt. Achter Punkt, nur ganz kurz jetzt, nochmal ein paar Rückblicke in die historische Bearbeitung, in die historischen Diskurse zum Ersten Weltkrieg nach 1918. Ich glaube, ich muss nicht herausstellen, welche geschichtspolitische Bedeutung die sogenannte Dolchstoßlegende hatte, die dann nach 1918 im Deutschen Reich ja eine ganz große Rolle spielte und die auch wichtig war für dieses Bündnis zwischen Deutschnationalismus und aufkommendem deutschen Faschismus, also für dieses Bündnis von Hakenkreuz und Stahlhelm. Die Dolchstoßlegende hielt das zusammen. Der Hass gegen die sogenannten Novemberverbrecher, der auf diese Weise geschürt wurde. Nur, wenn man das weiß, dann muss man auch mit berücksichtigen, die Hilflosigkeit oder die Fehlsicht, die von Seiten der Sozialdemokratie damals in dieser Sache zu finden war. Ich nehme nur mal ein Ereignis heraus. Friedrich Ebert als der führende Sozialdemokrat 1918 als die Truppen, als Einheiten des besiegten deutschen Heeres nach Berlin zurückkehren, empfängt er sie und macht diesen berühmten Satz: Ihr seid im Felde unbesiegt. Damit legt er selbst gedanklich die Grundlage für das, was dann als Dolchstoßlegende kam und sich nachher auch als Vorwurf, er sei eigentlich schon so etwas wie ein Landes- oder Hochverräter, gegen ihn selbst richtete, die nationalistische Demagogie gegen Ebert in den Jahren danach, die war eben nicht verhindert durch einen solchen Ausspruch. Und er hat, fürchte ich, diesen Ausspruch auch ernst gemeint, nicht nur also aus taktischen Gründen das so dahingesagt, sondern er hat das so gemeint. Und darin lag die Vorstellung eines unbesiegten deutschen Militärstaates. Und wenn der unbesiegt war und durch irgendwelche anderen unglücklichen Ereignisse sozusagen in die Niederlage getrieben worden war, dann lag es ja eigentlich nahe, das Militärische nun nochmal zu versuchen. Und genau das war ein Faktor für den Zweiten Weltkrieg. Das SPD-Verhalten 1933 deutet nochmal auf dieses Problem hin. Die SPD, soweit die Abgeordneten noch dort auftreten konnten, im Reichstag wendet sich gegen das Ermächtigungsgesetz. Und das wird immer als Verdienst, als Mut der damaligen Abgeordneten herausgestellt. Ich finde es auch richtig, dass man das so wertet. Aber es müsste eigentlich dazu gesagt werden, dass danach dann nochmal eine Debatte kommt im damaligen Reichstag, wo die SPD, soweit sie noch vorhanden war, viele waren ja schon in das Exil gegangen, wo die SPD dann außenpolitisch Loyalität erklärt zur Politik der neuen Regierung, also zur Politik der deutsch-national-nationalsozialistischen Regierung unter dem Kanzler Hitler. Man muss in dem Zusammenhang auch daran erinnern, dass es um die Frage der sogenannten Kriegsschuld massive Auseinandersetzungen gegeben hat im sozialdemokratischen Milieu nach 1918, die dann irgendwann und irgendwie sozusagen beiseite gelegt wurden, das heißt nicht mehr offen ausgetragen wurden, was sehr zu bedauern ist, weil damit ja die Klärung der historischen Zusammenhänge vermieden wurde. Und in dem Kontext ist zu nennen etwa Kurt Eisner, der ja sich sehr bemüht hat, den deutschen Schuldanteil an dem Zustandekommen des Ersten Weltkrieges offen und kritisch herauszustellen, der aber dafür, er war nun USPD, ja sehr viel Kritik wiederum bei der Mehrheit der Sozialdemokraten damals geerntet hat und der wegen seines Verhaltens in dieser Frage dann auch ja in der Frage der Kriegsschuld ermordet worden ist. Neunter Punkt, die Kommunistische Partei in der Weimarer Republik. Wie ist die denn mit dem Ersten Weltkrieg, der Erinnerung daran, umgegangen? Sie hat, das ist ja klar, nicht die Dolchstoßlegende geteilt oder vertreten. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Kommunistischen Partei in Deutschland ja verbunden war mit dem Protest, mit dem Widerstand gegen den Krieg, gerade aus der Arbeiterbevölkerung heraus, die ja dann ja wesentlich dazu beigetragen hat, dass es 1918 überhaupt zu einem Systemwechsel in der deutschen Gesellschaft kam. Aber auch die Kommunisten, die offizielle Parteipolitik der Kommunisten, der KPD jedenfalls, hat nach 1918 phasenweise etwas schwankend behauptet und propagandistisch herausgestellt, ein wesentlicher Grund für das soziale Elend in der Weimarer Republik, erst verbunden mit der Krise um 1923, der Inflation, dann verbunden mit dem Ausbruch der Massenarbeitslosigkeit ab 1929. Diese soziale, materielle Krise in der Weimarer Republik sei wesentlich darauf zurückzuführen, dass eben der deutsche Staat in den Fesseln von Versailles, also des sogenannten Friedensvertrages, leider sich befinde, und diese Fesseln müsse man abschütteln. Wenn ich das kritisch hier erwähne, will ich damit nicht sagen, der Vertrag von Versailles sei besonders vernünftig gewesen oder sei gerecht gewesen. Das war er durchaus nicht. Eine andere Sache ist aber, ob man diesen Vertrag, der ja sozusagen die Quittung darstellte für das, was dann mit der Niederlage des Deutschen Reiches, auch der militärischen, zustande gekommen war, ob man diesen Vertrag zu einem wesentlichen Grund für die gesellschaftlichen und politischen Krisen der Weimarer Republik machte. Das meines Erachtens war falsch und propagandistisch auch gefährlich. Und 1930, 31 wiederholt sich das nochmal, diese Richtung der kommunistischen Argumentation, der Parteiargumentation der Kommunisten, in diesem Programm, was da betitelt war, Programm zur nationalen und sozialen Befreiung Deutschlands, als kommunistisches Programm, vorweggestellt zur nationalen Befreiung. Dann erst kam die soziale. Also ein hoch problematisches Dokument der Ideen- oder Ideologiegeschichte der kommunistischen Politik in Deutschland. Und auch dieses Programm 1930, 31 enthielt eine Deutung des Ersten Weltkrieges und vor allen Dingen seiner Folgen nach 1918, die, glaube ich, eher geeignet war, indirekt auf Umwegen der nationalsozialistischen Propaganda Futter zu geben, als also etwa Widerstand gegen die nationalsozialistische Ideologie aufzubauen. Denn anschlussfähig für die NS-Propaganda war zumindest das Argument, die Misere der deutschen Gesellschaft sei im Wesentlichen begründet durch die Folgen des Versailler Vertrages, und deshalb sei das erste Ziel deutscher Politik, diese Fesseln abzustreifen, nationale Befreiung. Das war anschlussfähig für die NS-Propaganda, und das hat sich zum Teil auch ausgewirkt in den Vorstellungen, in den politischen Vorstellungswelten auch kommunistischer Teile der Arbeiterbevölkerung nach 1933, die damit nicht zu Nazis wurden, aber so, die das Gefühl hatten, na, in der Hinsicht Wiedereinführung der Wehrpflicht, sozusagen Kündigung der Folgen des Versailler Vertrages, sei die hitlerische Politik doch dann eigentlich ganz akzeptabel. In dem Zusammenhang, ich schließe an, was an ein Argument, was vorhin im Zusammenhang des Referates von Thieveleit auch schon mal aufgekommen ist, muss man sich auch mal näher ansehen. Wie waren denn ja die Verhaltensbilder und die Verhaltensformen der kommunistischen, zum Teil weniger militant auch der sozialdemokratischen Verbände in der Weimarer Republik, die gegen das Anwachsen des Faschismus angehen sollten? Das ist ja sehr die Frage, ob man in der Verhaltensfigur des Roten Frontkämpfers angehen kann gegen eine nationalistische Demagogie, die sich ja gerade selbst darstellt in der Figur des Frontkämpfers. Man kann sagen, naja, das lag damals sozusagen in der Psyche der Zeit. Ich halte das aber für ein sehr flaches Argument, weil ja schon die Überlegung vielleicht doch auch nahegelegen hätte, muss man nicht, wenn man gegen eine solche Bewegung wie den aufkommenden Faschismus in Deutschland angehen will, auch dessen Verhaltensbilder, auch dessen Verhaltensformen in Frage stellen? Und ist dann ein Kämpferbund eigentlich der richtige Stil, um gegen einen anderen rechtsextremen Kämpferbund anzugehen? Dazu gibt es meines Erachtens auch ein bisschen zu wenig Diskussion. Zehnter und letzter Punkt, wieder zurück zur historisch-bürgerlichen Deutung des Ersten Weltkrieges, und zwar jetzt in der Zeit nach 1945, nach dem Abschluss des Zweiten Weltkrieges. Da war es zumindest bis zu der Fischer-Kontroverse in der westdeutschen Deutung, angefangen von der akademischen Geschichtswissenschaft bis hin zu den ja, Leitmedien, war es üblich, eine Trennung vorzunehmen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg im Hinblick auf den jeweiligen Charakter und das Deutsche Reich betreffend. Da wurde es dann so dargestellt, als sei das Deutsche Reich und die deutsche Gesellschaft vor 1914 und dann in diesen Ereignissen 1914 selbst fast schuldlos gewesen. Und als sei der Erste Weltkrieg dann doch so etwas geschehen, trotz aller modernen Kriegstechnik, wie ja, ein ritterlicher Kampf oder Ähnliches. Und damit hatte man diese Trennung zum Zweiten Weltkrieg, der konnte ja nun nach 1945 jedenfalls von etablierten Politikern oder Wissenschaftlern nicht gut entschuldigt werden. Dann hat man gesagt, naja, der Zweite Weltkrieg, das war nun nicht das Richtige und er war ganz schlimm und Gräuel und böse Absichten der deutschen politischen Führung. Aber der Erste Weltkrieg, der wurde irgendwie sozusagen verharmlost oder zum Teil auch als etwas dargestellt, was doch so in der Nationalgeschichte nicht etwa als negativ anzusehen sei. Und damit wurde eine Tradition begründet, die nach meinem Eindruck gegenwärtig wieder eingeleitet wird. Es wird auch in der Hinsicht eine Trennung vorgenommen, die aber falsch ist. Es wird so getan, als hätte der deutsche Faschismus mit dem Ersten Weltkrieg nichts zu tun und als hätte der Zweite Weltkrieg einen völlig anderen Charakter gehabt als der Erste Weltkrieg. Und das ist historisch, empirisch, vom Sachverhalt her überhaupt nicht zu halten. Und das, was ich da kritisch erwähnt habe, die Deutung des Ersten Weltkrieges in den ersten Jahren nach 1945, will ich ein Zitat bringen. Es stammt aus einer Schrift des damals maßgeblichen Historikers der Westdeutschen Akademischen Gesellschaft, Friedrich Meinecke. Er hat 1946 ein Büchlein geschrieben, Die deutsche Katastrophe, wo er dann auch nochmal nachträglich abrechnet mit dem Hitler-System und so weiter und so weiter. Und dann aber schreibt er Folgendes, das zitiere ich jetzt: Die Erhebung der Augusttage 1914 gehört für uns alle, die sie miterlebt haben, zu den unverlierbaren Erinnerungswerten höchster Art. Alle Risse, die im deutschen Menschentum zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft bisher bestanden hatten, überwölbten sich durch die gemeinsame Gefahr, die über uns gekommen war und dadurch, dass nun gemeinsam der deutsche Waffengang eingeleitet wurde 1914. Er hat das selbst mitgekriegt, er stammt ja aus einer Generation, die das noch selbst miterlebt hat. Das war eine, und zwar durchaus typische Deutung der Ereignisse, des Ablaufs und auch der Stimmung 1914, wie sie zunächst mal nach 1945 in der deutschen Geschichtswissenschaft, auch in den bürgerlichen deutschen Medien dominierte und die dann erst durchbrochen wurde durch diese Arbeiten von Fritz Fischer und durch die Kontroversen, die darüber entstanden. Und nach meinem Gefühl haben wir es jetzt zu tun mit so einem Versuch der Rückkehr zu dieser Deutung. Nicht, dass das dann so, das war ja auch der Ton, der in den Jahren nach 1945 noch üblich war, so dieser etwas melodramatische, aber in der heutigen, auch in den Medien, in dem Umgang mit dem Ersten Weltkrieg wird das dann also weniger emotional dargestellt. Aber in der Sache, die Rückkehr zu dieser Deutung, dass eigentlich im Blick auf die Geschichte zu trennen seien, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg in ihrem Wesen sozusagen, dass auch insofern zu trennen sei, das, was 1914 im Deutschen Reich in den Krieg trieb, die Interessen, die damals in den Krieg trieben, die politischen Eliten, als sei das zu trennen von dem, was dann in Deutschland unter hitlerdeutscher Regie in den Zweiten Weltkrieg führte. Und auch das hat aktuelle Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel die Kontinuität, die in der Interessenlage und in der Interessenvertretung der deutschen Rüstungswirtschaft vor 1914 im Ersten Weltkrieg, dann verdeckt in der Weimarer Republik und dann ab 1933 wieder zum Krieg hintreibend unter dem deutschen Faschismus, was da als Kontinuität drin steckt, tatsächlich darin steckte, wenn ich das verdecken will, dann muss ich diesen, in der Geschichtsbetrachtung, diesen Schnitt vornehmen. Und ja, man muss ja sehen, die Interessenlage, die rüstungswirtschaftliche, die dann ein Faktor von, meinetwegen kann man so nennen, Leichtfertigkeit ist, die dann tatsächlich in den Krieg führt. Diese Interessenlage ist ja heute nicht verschwunden, nach wie vor ist die Rüstungsbranche ein wichtiger Faktor bei der vorbereitenden Ideologie, Propaganda und auch manchmal bei direkten vorbereitenden Schritten hin in die kriegerische Form von internationalen Konflikten. Zum Schluss, der Bundespräsident hat neulich gesagt, er hat ja mehrfach dargelegt, es sei mehr deutsche Beteiligung an Waffengängen international denn doch notwendig. Und dann hat er reagiert auf mögliche Vorbehalte im Ausland und hat gesagt, das Ausland müsse nicht besorgt sein, im Hinblick auf stärkeres militärisches Engagement der Bundesrepublik heute, müsse nicht besorgt sein, es werde nicht wieder ein, jetzt wörtlich, deutsches Imponiergehabe sich äußern, wie in den vergangenen Kriegen, also den ersten und dann den Zweiten Weltkrieg unter die Kategorie zu bringen, deutsches Imponiergehabe, finde ich, ist schon eine besondere bundespräsidiale Leistung. Und ein anderes Zitat noch zum Schluss. Klaus Naumann, der ja mal Inspekteur der Bundeswehr war, dann bei der NATO in einem hohen Amt, jetzt im Ruhestand, aber gedanklich noch nicht, der hat, ich weiß nicht, vor 14 Tagen oder so in den Medien, hat er seine Deutung des jetzigen Konfliktes, gerade um die Ukraine, dargelegt. Dann ist er eingegangen auf die, ja, wie er es genannt hat, Kriegsmüdigkeit der Deutschen, die sich immer noch mit der vermittelten Erfahrung an die beiden Weltkriege verbinde. Und das sei aber nicht realpolitisch, dieses Gefühl. Und dann hat er den bemerkenswerten Satz geprägt, jetzt wörtlich zitiert, Krieg liegt in der Natur des Menschen. Wenn das so ist, dann kann man sich natürlich alle pazifistischen oder antimilitaristischen Aktivitäten sparen, denn gegen die Natur kommt man nicht an. Und damit will ich Schluss machen. Ich persönlich bekenne mich, wenn das so gesehen wird von einem Militärexperten, dann durchaus zu einer widernatürlichen persönlichen politischen Einstellung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Danke, Arno, bis hierher.